Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Flüchtlingskrise und die Sorge um die Weltwirtschaft haben heute den Auftakt des G7-Gipfels führender Industrienationen bestimmt. Im japanischen Izushima verständigten sich die Staats- und Regierungschefs darauf, mit einer gemeinsamen Initiative die Konjunktur zu stärken. Konkrete Hilfszusagen zur Bewältigung der Flüchtlingskrise gab es auf dem Gipfel nicht. Laut Kanzlerin Merkel soll aber alles dafür getan werden, Fluchtursachen zu bekämpfen.
Auftritt vor der Bucht von Ago. Die G7-Staats- und Regierungschefs plus EU-Vertreter. Bundeskanzlerin Angela Merkel leitete heute die außenpolitischen Beratungen. Ihr Hauptanliegen, die Flüchtlingskrise. Hier fordert Europa mehr Solidarität.
Ich finde, Kanada ist da ein Beispiel, was, wie ich finde, doch auch hervorgehoben werden müsste denn, oder muss. Denn man muss ja sehen, Kanada liegt nun nicht gleich neben Syrien und fühlt sich trotzdem für die Probleme dort verantwortlich.
Eine Spitze gegen den Gastgeber. Denn Japan fährt eine sehr restriktive Flüchtlingspolitik. Deshalb solle es sich stärker an den Kosten beteiligen, so die Forderung. Doch konkrete Zusagen erwartet Merkel vom Gipfel nicht. Im Zentrum außerdem Weltwirtschaft und Wachstum. Japan will weiter Geld drucken. Deutschland drängt auf Sparen und Reformen. Fazit: Jeder macht seins. Wir müssen alle Mittel einsetzen, damit die Menschen Arbeit haben, die Löhne steigen und sich die wirtschaftliche Erholung in den Vereinigten Staaten und in Europa fortsetzt. Die Gruppe der Sieben sieht sich als Wertegemeinschaft und bekundet zumindest gemeinsame Absichten. Dass Russland nicht mehr am Tisch sitzt oder China nicht dazugehört, das hat hier kaum jemanden gestört. Doch Konflikte wie in der Ukraine oder im Südchinesischen Meer lassen sich nur lösen, wenn alle Parteien darüber reden. Die größere G20-Runde bietet Gelegenheit dazu, noch in diesem Jahr, und zwar in China.
Das Flüchtlingscamp in Nevomenia an der griechisch-mazedonischen Grenze ist geräumt. Nach Angaben der griechischen Regierung wurden seit Dienstag tausende Schutzsuchende ohne Zwischenfälle in offizielle Auffanglager gebracht. Viele machten sich allerdings auf eigene Faust auf den Weg und schlugen Zelte in neuen provisorischen Lagern in der Nähe auf. Hilfsorganisationen fordern, dass die Flüchtlinge, die sich in Griechenland aufhalten, schnell in andere EU-Staaten umgesiedelt werden.
Darauf hatten die Flüchtlinge über Monate gewartet. Die griechisch-mazedonische Grenze ist wieder geöffnet, allerdings nur für die Bahn. Tag 3 der Räumung. Mittags sind kaum noch Flüchtlinge hier. Insgesamt knapp 4.000 wurden in andere Unterkünfte gebracht. Der Minister für Zivilschutz für die Räumung verantwortlich gibt sich zufrieden. Alles ist bestens abgelaufen, ohne jede Gewalt. Und die Flüchtlinge haben begriffen, dass es in ihrem Interesse ist, in andere organisierte Camps umzuziehen, wo sie bessere Bedingungen vorfinden als auf dem Feld von Idomeni. Es sind die Reste eines Lebens, das hier über Monate unter erbärmlichen Bedingungen stattgefunden hat. Während Idomeni leer ist, füllen sich in der Nähe andere illegale Zeltstädte unter ähnlich schlechten Bedingungen. Als Ärzte ohne Grenzen machen wir uns große Sorgen, ob die Flüchtlinge in den neuen Camps ordentlich mit allem versorgt werden. Wir können nur hoffen, dass es ein Schritt hin ist zu einem besseren Leben. Es heißt, einige von der Regierung neu eingerichtete Camps bieten den Flüchtlingen bislang nicht mehr als ein Dach über dem Kopf und eine warme Mahlzeit.
Das Kapitel Idomeni ist beendet. Das Camp ist leer, die griechische Regierung ist zufrieden. Doch die Flüchtlinge bleiben und sie warten seit Monaten darauf, gehört zu werden. Viele befürchten, dass sie in Griechenland vergessen werden. Unwahrscheinlich ist das nicht, denn bis ihre Anträge bearbeitet werden, wird es noch eine ganze Weile dauern.
Die italienische Marine hat 550 Flüchtlinge nach Sizilien gebracht, die sie vor der libyschen Küste gerettet hatte. Ihr völlig überfülltes Boot war gestern gekentert, mindestens 5 Insassen ertranken. Die Überlebenden berichten nun von bis zu 100 Toten. Wegen des guten Wetters kommen derzeit viele Flüchtlingsboote aus Libyen. Auch heute kenterte eines davon, Rettungskräfte sprachen von 20 Leichen.
Bilder aus Idomeni und eine ausführliche Reportage finden Sie auch auf tagesschau.de. Bundesaußenminister Steinmeier hat zum Auftakt seiner Baltikum-Reise Bedingungen für eine Lockerung der EU-Sanktionen gegen Russland genannt. Voraussetzungen sind nach seinen Worten Fortschritte bei den Friedensbemühungen im Osten der Ukraine. Die baltischen Staaten lehnen eine Lockerung der Strafmaßnahmen gegen Russland ab. Die EU hatte die Sanktionen 2014 als Reaktion auf die Annexion der Krim-Halbinsel verhängt. Seit dem Konflikt in der Ukraine fordern die baltischen Staaten mehr Präsenz der NATO. Der Ministerpräsident Estlands Roivas verlangte jetzt ein ständiges NATO-Bataillon für sein Land. Der Zeitung Die Welt sagte Roivas, auch Lettland und Litauen bräuchten je ein Bataillon. Bislang plant die NATO im Baltikum nur regelmäßige Manöver wechselnder Einheiten. Mit Rücksicht auf Russland ist bisher keine dauerhafte Stationierung von Kampftruppen vorgesehen. In Frankreich lässt der Protest gegen die geplante Arbeitsmarktreform nicht nach. Zum 8. Mal wandte sich die linksgerichtete Gewerkschaft CGT mit einem nationalen Aktionstag gegen Lockerungen bei der Arbeitszeit und beim Kündigungsschutz. Die Streiks zielen vor allem auf Einrichtungen der Energieversorgung wie Ölraffinerien und Atomkraftwerke. Die Gewerkschaft deutete an, dass auch die in 2 Wochen beginnende Fußball-Europameisterschaft vom Arbeitskampf betroffen sein könnte.
Steine fliegen, Tränengas, Aggression, Gewalt. Zehntausende demonstrieren in Paris erneut gegen das Arbeitsrechtsgesetz und wieder kommt es zu Ausschreitungen. Bestreikte Betriebe, brennende Barrikaden, die radikal linke Gewerkschaft CGT ruft zum Kampf auf gegen das Gesetz, das die 35-Stunden-Woche lockern und den Kündigungsschutz aufweichen soll. Wir wollen, dass sich die Proteste im ganzen Land ausbreiten. Wir wollen Druck gegen das Gesetz ausüben und die Wirtschaft im ganzen Land paralysieren. Besonders betroffen ist die Benzinversorgung. 20-30% der Tankstellen haben bereits keinen Sprit mehr. Ich habe nichts gegen die Blockierer, ich habe etwas gegen die Regierung. Alle 19 französischen Atomkraftwerke werden bestreikt. Die Stromversorgung ist aber nicht gefährdet, da Frankreich im Ausland Strom kaufen kann. Es ist der härteste Arbeitskampf seit Jahren, die Regierung will aber nicht nachgeben. Keine Rücknahme des Textes. Ich denke, dass das Ganze für die Bevölkerung gut ist, gut für die Unternehmen, gut für die Arbeitnehmer. Es kann die eine oder andere Veränderung geben, aber das Herzstück wird bleiben. Doch 69% aller Franzosen wollen, dass die Regierung das Gesetz zurücknimmt. Die Fronten bleiben verhärtet, die sozialistische Regierung im Würgegriff der Gewerkschaft CGT. Wer wird als erster nachgeben? Wenn Präsident Hollande nicht einlenkt, wird Frankreich vielleicht sogar während der Europameisterschaft stillstehen. Gibt er nach, wird es keine der dringend notwendigen Reformen geben. Ein Dilemma für die angeschlagene Regierung.
Der Milliardär Donald Trump soll nach Medieninformationen die Präsidentschaftskandidatur der US-Republikaner schon sicher haben. Laut der Nachrichtenagentur AP und CNN hat er die nötige Stimmenzahl erreicht, um auf dem Parteitag im Juli direkt gewählt zu werden. Beide berufen sich auf eigene Befragungen unter sogenannten ungebundenen Delegierten, die sich unabhängig von der Vorwahl frei für einen Kandidaten entscheiden können. Trump ist der letzte verbliebene Bewerber der US-Republikaner. In Bonn ist die UN-Klimakonferenz zur Umsetzung des Weltklimavertrages zu Ende gegangen. Beschlüsse wurden nicht gefasst. Allen sei aber klar, dass deutlich mehr als bisher geschehen müsse, um die Erderwärmung auf deutlich unter 2 Grad zu begrenzen, sagte UN-Klimachefin Figueres zum Abschluss. Auf dieses Klimaziel hatte sich die internationale Gemeinschaft im Dezember in Paris geeinigt.
Die Erinnerungen an den Jubel von Paris sind noch da. Doch in Bonn ging es um die Frage, wie das Klimaabkommen konkret umgesetzt werden kann. Zum Beispiel, wie die Staaten ihre Maßnahmen im Klimaschutz vergleichen können. Entscheidungen wurden aber nicht gefällt. Beobachter loben die Gesprächsatmosphäre.
Andererseits sind die wichtigen und die schwierigen politischen Themen natürlich gar nicht hier auf der Tagesordnung. Also zum Beispiel die völlige Unzulänglichkeit der Klimaschutz-Selbstverpflichtungen, die Länder jetzt in diesem Pariser Abkommen verankert haben.
In Paris hatten die Politiker unter anderem vereinbart, die Erderwärmung deutlich unter 2 Grad zu halten. Offen ist, wie das konkret gehen soll. Auch die Ratifizierung des Pariser Klimaabkommens muss noch weiter vorangehen. Um in Kraft zu treten, müssen es 55 Staaten ratifizieren, die zusammen für 55% der Treibhausgase verantwortlich sind. Bisher haben das Abkommen 17 Staaten offiziell angenommen. Sie verursachen 0,04% der Treibhausgase. Im Vergleich zu anderen Abkommen geht die Ratifizierung schnell. Doch auch UN-Vertreter mahnen, das Tempo beim Klimaschutz müsse höher werden. Wenn ich diese 2 Wochen übersetzen müsste in ein klares Bekenntnis aus 2 Worten, dann würde ich sagen, die Staaten müssten mehr tun und nochmal mehr tun. Dafür haben die Staaten jetzt ein halbes Jahr Zeit bis zur nächsten Klimakonferenz in Marrakesch.
Kurz vor dem linken Bundesparteitag hat sich der ehemalige Fraktionschef Gysi mit Kritik zu Wort gemeldet. Den Zustand seiner Partei beschrieb er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland als saft- und kraftlos. Mit Blick auf die Erfolge der AfD im Osten sagte Gysi, es schockiere ihn, dass auch Arme, Abgehängte und Arbeitnehmer die Rechtspopulisten wählten. Parallel zur Willkommenskultur für Flüchtlinge hätte die Linke für Jobangebote an untere Bevölkerungsgruppen kämpfen sollen. Mit einem Bekenntnis zum Dialog zwischen Christen und Nichtgläubigen ist heute in Leipzig der 100. Katholikentag fortgesetzt worden. Tausende feierten einen Freiluftgottesdienst zum Fronleichnamfest. Themen auf vielen Veranstaltungen sind unter anderem die Rolle der deutschen Außenpolitik und die soziale Ungleichheit.
Tausende feiern mitten in Leipzig Fronleichnam, das Fest zur Verehrung des Abendmahls. So viele Katholiken hat die Stadt wohl lange nicht bei einem Gottesdienst erlebt. In Leipzig können die meisten Menschen mit Gott wenig anfangen. 80% der Bewohner sind religionslos, es gibt nur 4% Katholiken. Eine Herausforderung für katholische Geistliche wie Propst Georg Giele.
Für uns als katholische Christen, vor allen Dingen die Zugereisten, ist es natürlich zunächst einmal eine Verunsicherung, in eine Stadt zu kommen, wo so viele Menschen sagen, die Frage nach Gott bewegt mich nicht und ich lebe trotzdem gut und glücklich.
Leben mit und ohne Gott, eine der wichtigen Fragen, die auf diesem Katholikentag diskutiert werden. Ministerpräsident Bodo Ramelow, linker und evangelischer Christ, appelliert, die Flüchtlinge ohne Ansicht ihrer Religion zu integrieren.
Es ist zum ersten Mal eine Herausforderung an Ost und West und Nord und Süd, evangelisch, katholisch, muslimisch, jüdisch oder Atheisten, ganz egal. Es ist unsere Herausforderung und in der könnten wir gemeinsam wachsen.
Bundespräsident Gauck warnte davor, mit Hilfe von Ängsten vor dem Fremden Hysterie zu schüren.
Aber diejenigen, die mit diesen Ängsten ihr politisches Süppchen kochen, um Hetze zum Normalzustand erklären und Leute als nicht würdig unter uns zu wohnen bezeichnen, von denen trennen wir uns dann gänzlich ab.
Das Glaubensfest der Katholiken dauert noch bis Sonntag. Die Veranstalter rechnen mit bis zu 50.000 Besuchern.
Bundesweit haben katholische Christen Fronleichnam gefeiert. Bei der Messe vor dem Kölner Dom diente ein hölzernes Flüchtlingsboot als Altar. Erzbischof Wölki erinnerte an die Menschen, die unter Lebensgefahr über das Mittelmeer fliehen. In Seehausen am Staffelsee begingen die Gläubigen den katholischen Feiertag mit einer Bootsprozession. In 6 Bundesländern mit vorwiegend katholischer Bevölkerung und einigen Gemeinden Sachsens und Thüringens ist Fronleichnam gesetzlicher Feiertag.
Der Sonnenflieger Solarimpuls 2 hat erfolgreich eine weitere Etappe auf seiner geplanten Weltumrundung absolviert. Das Flugzeug, das ausschließlich mit Solarenergie betrieben wird, war gestern in Ohio gestartet und nach 17 Stunden Flugzeit sicher in Pennsylvania gelandet. Die Schweizer Piloten Bertrand Piccard und André Borschberg wollen mit der Weltumrundung für die Nutzung von Sonnenenergie werben. Ihr nächstes Ziel ist New York. Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 27. Mai.
Von Westen erreicht uns ein Tief mit Regen. In der feuchtwarmen Luft entwickeln sich zudem heftige Gewitter. Zu Beginn der Nacht gibt's nur noch einzelne Schauer oder Gewitter, sonst vielerorts klar. Im Norden regnet es allerdings stellenweise und auch von Westen breitet sich Regen aus. Der zieht morgen nach Osten. Zeitweise ist es auch recht freundlich. Später hier und da Schauer oder Gewitter, die besonders im Süden unwetterartig sein können. Am Oberrhein heute Nacht bis 14, im Harz um 5 Grad. Morgen an der Nordsee bis 16, im Breisgau bis 27 Grad. Am Samstag teils Sonne, teils Wolken mit Schauern oder Gewittern, die zum Teil unwetterartig werden können. Sonntag und Montag bleibt uns das wechselhafte, aber teilweise sommerlich warme Wetter erhalten.
Thomas Roth meldet sich um 22.15 Uhr mit diesen Tagesthemen. Gipfel der Ohnmächtigen, warum die G7 kaum noch Probleme lösen können und Wechsel der Tonart AC/DC mit neuem Sänger. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.